angeschaut habe, war ich doch etwas überrascht, ja, dass wir im Prinzip das gleiche Thema hatten. Ja, er hat darüber gesprochen, Bitterkeit durch Gnade zu überwinden und hat dargelegt, was wir in der Gnade Gottes, wie gnädig uns Gott gewesen ist. Heute betrachten wir im Prinzip das gleiche Thema aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Schriftstelle. Und auch heute Morgen in der Mahlfeier wurde die Gnade Gottes groß gemacht. Vielleicht ist das das, was wir gerade als Gemeinde brauchen, dass wir uns bewusst sind, wie gnädig uns Gott ist. Ja, dass wir nur aus seiner Gnade heraus leben. Insofern wollen wir heute eine Textstelle betrachten aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich werde aus der NGÜ, Neuen Genfer Übersetzung, lesen. Die ist ein bisschen gefälliger, aber es steht das Gleiche drin, was in eurer Bibel auch drin steht. Der Herr Jesus gibt den Jüngern ein Gleichnis. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Wir wollen zunächst ein paar kleine Beobachtungen zum Text anstellen. Banalität am Rande, dieses Gleichnis kommt nur bei Matthäus vor. Es gibt also keine Parallelstellen in den anderen Evangelien. Und dann beginnt unser Text heute mit einem Denn. Und das muss uns aufhorchen lassen. Das ist ein starker Hinweis, dass es vorher in diesem Text schon Sachen gab, dass da etwas erwähnt wurde, was für die Interpretation und die Auslegung unseres Textes nun enorm wichtig ist. Wir kennen das ja schon, Kontext. Kontext, Kontext, Kontext. Ähnliche Worte wie dieses denn sind deshalb oder darum. Und der Paul Timplin hat uns eingeschärft, wenn wir da lesen, darum, dann sollen wir fragen, warum steht da darum? Das ist also ein Text, der, also ein Merkwort, das werde ich nie wieder vergessen. Warum steht da darum? Dann geht es weiter, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit, haben wir gelesen. Hier soll also etwas veranschaulicht werden. Es handelt sich bei dem Text also um ein Gleichnis. Und das ist auch wichtig zu erkennen, da ein Gleichnis eine Tatsache, einen Aspekt erläutern will. Und den gilt es eben zu erkennen. Unser Text wird eingerahmt von beachtenswerten Aussagen des Herrn Jesus. Wenn wir mal einen Vers vor das Kapitel 20 schauen, Kapitel 19, Vers 30, da heißt es, da sagt der Herr Jesus, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und dann am Ende unseres Textes mit einer kleinen Umstellung der Begriffe im Satz, da lesen wir, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Dieser Rahmen ist schon interessant. Also machen wir uns auf die Suche nach dem Zusammenhang, nach dem Kontext. Dass mit unserem Textabschnitt ein neues Kapitel anfängt, dass sich da jemand eine textzusammenfassende Überschrift ausgedacht hat, das ist das Ergebnis von Überlegungen, die erst viele Jahre, viele Jahrhunderte später gemacht wurden, nach Abfassung der Urschriften. Und dass hier so ein Einschnitt kommt in unseren Bibeln, das ist etwas verwirrend. Denn der Jesus ist im Kapitel 20 immer noch bei dem Thema, das er im Kapitel 19 angefangen hat. Und wir begegnen in dem Abschnitt vom Kapitel 19 ab Vers 16 zunächst einem jungen Mann, der auf der ernsthaften Suche nach ewigem Leben ist. Markus berichtet von diesem Treffen, dass der Herr Jesus diesen jungen Mann lieb gewonnen hat. Dieser junge Mann war reich. Wir lasen im Vers 2 oder lesen im Vers 22, denn er hatte viele Güter. Jesus zieht sofort das Resümee aus dieser Begegnung und spricht zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel kommen. Wiederum aber sage ich euch, ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es gibt viele Auslegungsvarianten zu diesem bekannten Satz. Ich neige dazu, dass der Herr Jesus hier wirklich dieses kleine Löchelchen in der Nähnadel vor Augen hatte, um zu verdeutlichen, dass bei Menschen dies unmöglich ist, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieser Jüngling war reich. Er war ein Reicher. Und diese Spezies nahmen und nehmen immer noch oft in der Gesellschaft erste Positionen ein, nehmen gerne mit Macht und Geld Einfluss auf die Geschicke der Menschheit. Aber schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel kommen. Aber nur Mut. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Als nächstes treten dann die Jünger in diesem Textabschnitt auf. Petrus mal wieder, wie immer, ihr Sprecher. Wer waren die Jünger? Sie waren Fischer, Arbeiter, Handwerker, einfache Angestellte, die Fußabtreter der Reichen. Mit diesen wollten die Etablierten, die Pharisäer und Schriftgelehrten nichts zu tun haben. Über das Urteil, das die hohen Priester und Pharisäer über diese Leute fällen, lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 49, dass sie da sagen, diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, ist verflucht. Mit ihnen wollten sie nichts zu tun haben. Sie haben sie verachtet. Als dann die Jünger nach Pfingsten in die Öffentlichkeit traten, waren die Oberen erstaunt. In der Apostelgeschichte lesen wir, Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, da wunderten sie sich. Das waren keine Leute, die Führungspositionen innehatten. Das war das Letzte. Als Nichtkenner des Gesetzes von den Etablierten verflucht. Aber welche Verheißung hat der Herr Jesus gerade für seine Jünger gehabt? Wir lesen in diesem Abschnitt, vor unserem Abschnitt, Kapitel 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Letzte werden Erste sein. Ich habe die Predigt überschrieben: Jesus dreht alles um. Ja, wie gesagt, Jesus wechselt in unserem Gleichnis, in unserem Textabschnitt heute nicht das Thema. Er will im folgenden Gleichnis den Jüngern und dem Petrus etwas verdeutlichen. Ich möchte an der Stelle bemerken, dass ich die Anregung zu dieser Predigt und das Thema, das mir es aufs Herz gelegt hat, aus einem Buch von Martin Lloyd-Jones habe. Das Buch heißt Geistliche Krisen und Depressionen. Das hat mich angeregt, das Thema aufzugreifen. Also nun müssen wir herausbekommen, was die Hauptaussage des Gleichnisses ist. Und wenn wir da nicht aufpassen, da kann es gefährlich werden. Das Gleichnis darf nicht in eine Allegorie verwandelt werden und dann jeder Einzelheit dieses Gleichnisses eine geistliche Erklärung zu geben. Wenn wir uns zum Beispiel auf die Arbeiter der 11. Stunde konzentrieren, könnten wir zu dem Schluss kommen: Der Gutsbesitzer ist natürlich Gott. Und wenn ich mich kurz vor meinem Tod bekehre, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich bekomme trotzdem ewiges Leben, denn die Schrift sagt's ja. Ich brauche mir also um meine Errettung jetzt keine Sorgen zu machen. Das werde ich, wie die Leute, die zur 11. Stunde kamen, in den Weinberg gingen, das werde ich dann eben in der 11. Stunde erledigen. Die bekamen im Gleichnis denselben Lohn wie diejenigen, die bereits am frühen Morgen mit der Arbeit angefangen hatten. Was soll ich mich ein ganzes Leben lang anstrengen, wenn ich es leichter haben könnte? Das ist ein gefährliches Spiel. Wer sagt dir denn, dass du kurz vor deinem Tod oder im hohen Alter noch Gelegenheit hast, dich zu bekehren? Wer sagt dir denn, ob und wann die 11. Stunde anbricht? Von dem sterbenden Schächer am Kreuz sagt Bischof Ryle, das ist ein viktorianischer Evangelikan aus einer früheren Zeit, dieser Bischof sagt über den sterbenden Schächer am Kreuz: Es werden nur wenige aus dem Sterbebett gerettet. Der Schächer am Kreuz wurde gerettet, damit niemand die Hoffnung verliert. Aber es wurde nur einer gerettet, damit niemand es darauf ankommen lässt. Also das wäre der falsche Ansatz. Der Ansatz für die Lösung liegt in diesem Wörtchen denn, von dem ich schon sprach. Jesus hatte Petrus eine Antwort auf seine gestellte Frage gegeben und er erläutert nun die Antwort mit diesem Gleichnis. Petrus hatte gefragt: Herr, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür werden? Was werden wir dafür bekommen? Jesus hatte ihm eine liebevolle und eine anständige und eine wahrhaftige Antwort gegeben. Wir lasen sie schon. Jesus hatte versprochen, dass sie in der Wiedergeburt auf 12 Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels richten werden. Warum ist nun noch eine weitergehende Vertiefung durch ein Gleichnis notwendig? Jesus hatte bei Petrus einen Unterton bemerkt. Er wusste, was in seinem Herzen vorgeht. Bei Petrus war etwas in seinem Herzen falsch gepolt. Ja, dürfen wir denn nicht nach Lohn fragen? Dürfen wir nicht um Lohn arbeiten? Die Bibel spricht oft von Belohnung. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber wir wissen das. Nur Petrus war der Meinung, ein Recht auf Lohn zu haben. Ein Recht, ihn einfordern zu können. Dem Grundsatz nach und auch der Höhe nach. Und das will der Herr Jesus ihm verdeutlichen. Er will ihm klar machen, das ganze Christenleben ist von Anfang bis zum Ende Gnade. Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Das ist die Botschaft, die Quintessenz dieser Lektion. Das ist das Prinzip. Das ganze Christenleben ist von Anfang an bis zum Ende Gnade. Egal, ob dich der Herr am Morgen deines Lebens beruft, mittags, nachmittags oder erst am Abend in den Weinberg ruft, es ist Gnade, reine Gnade, dass er dich überhaupt ruft. Und wenn du erst in der 11. Stunde berufen wurdest, ist dieses Gleichnis dann ein Trost für dich. Du darfst nicht traurig sein über verpasste Möglichkeiten deines langen Lebens ohne Jesus. Über vergeudete Zeit, über vergeudete Möglichkeiten. Du wirst den gleichen Lohn erhalten wie die vom Morgen. Aber darauf spekulieren, das könnte ins Auge gehen. Es ist auffallend, dass der Gutsbesitzer mit den Arbeitern vom Morgen am Abend einen Disput hat, eine Auseinandersetzung. Sollte das Gleichnis vielleicht mehr denen gelten, die bereits seit dem Morgen im Weinberg sind, die die Last und die Hitze des Tages getragen haben? Gilt die Ermahnung vielleicht den Christen, die schon ein ganzes Leben lang in der Nachfolge Jesu stehen, die eben die Last und Hitze des Tages tragen? Schauen wir also auf die Männer, die früh morgens in den Weinberg gingen, die gut anfingen, am Schluss aber so eine schlechte Figur abgeben. Sie sind unzufrieden, sie murren und sie meckern. Und was ist die Ursache? Erstens, sie haben eine falsche Einstellung zu sich selbst und zu ihrer Arbeit. Sie hatten mit dem Gutsbesitzer eine Abmachung getroffen. Sie hatten einen Vertrag gemacht. Sie waren übereingekommen, wir arbeiten für dich und du zahlst uns Lohn. Einen Denar oder einen Silbergroschen. Das war der übliche Tageslohn für Tageslöhner. Im weltlichen Bereich ist das durchaus üblich und auch angebracht, dass man in einem Arbeitsvertrag Rechte und Pflichten festlegt. Ist dieses Prinzip aber auch auf die Arbeit im Reich Gottes anwendbar? Zweitens hatten sie eine falsche Einschätzung ihrer Arbeit. Die ersten Arbeiter führten über ihre Arbeit Buch. Sie machten eine genaue Aufstellung von ihren Taten und wie lange sie gearbeitet haben. Sogar wie viele Stunden sie investiert und wie sehr sie geschuftet hatten. Wir lesen zwar jetzt direkt nichts von einer solchen Aufstellung, aber wahrscheinlich ist das in ihrem Kopf so gewesen. Ich schließe das aus ihrer Vorhaltung gegenüber dem Gutsbesitzer. Wir haben den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze des Tages ertragen. Und auch Petrus Frage in Matthäus 19, Vers 27 beinhaltet das. Du weißt, Herr, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür werden? Was werden wir bekommen? Auch darin wird diese Einstellung sichtbar oder auch, ja. Sie haben alle viel investiert. Und Jesus deckt die falsche Sichtweise in diesem Gleichnis auf. Diese Einstellung steht vollkommen im Gegensatz zum Geist im Reich Gottes. Wisst ihr, als ich an dieser Stelle in dem Buch von Lloyd Jones angekommen war, da legte der Herr seinen Finger auf eine wunde Stelle in meinem Herzen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich lange Zeit diesem gleichen Prinzip gefolgt bin. Ihr wisst, ich habe von Anfang an, von meiner Lehrzeit an, im steuerberatenden Beruf gearbeitet. Von meinem ersten Tag an musste ich täglich aufschreiben, im Viertelstundentakt, was ich für wen gemacht habe. Und das hat das ganze Berufsleben mitgeprägt. Zum Schluss war ich dafür verantwortlich, dass alle das so machen. Das war also ein Schreckens- und auch ein Frustbegriff. Dann hieß es, wenn der Herr Schmidt mit seiner Lea kommt. Lea, das hieß Leistungserfassung und Abrechnung. Und als ich jetzt mein bezahltes Arbeitsleben beendigen durfte und durfte dann nur noch freiwillig arbeiten, ja, die gleiche Gewohnheit, die war nun mal in meinem Herzen. Wir legen ja mit der Bekehrung nicht unseren Charakter einfach ab. Der alte Mensch ist immer noch da. Der ist in uns. Wir sind ständiger Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und dann habe ich halt auch wieder im Viertelstundentakt aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Ja, zunächst hatte ich natürlich eine tolle Entschuldigung, ja, ein Alibi. Ich habe das natürlich nur aufgeschrieben, damit man dann mal weiß und mal nachschauen kann, was so alles getan werden muss in der Gemeinde. Ja, falls mir mal was passiert, dann hätte man da nachgucken können. Und dann, aber Geschwister, das war nur ein Alibi. Im Prinzip ging es darum, dass ich beweisen konnte, guckt mal, und auch mir gegenüber beweisen konnte, guckt mal, wie fleißig ich bin, was ich alles für die Gemeinde mache, wie viele Stunden ich investiere. Ja, damit ich das sich rechtfertigen konnte, was der Martin alles so macht. Aber als ich, wie gesagt, an der Stelle ankam, ja, musste ich Buße tun, musste ich in mich gehen. Wisst ihr übrigens, wie die Lösung, wie Gottes Eingreifen, wie Gott das gelöst hat, das Problem? Das will ich euch auch noch erzählen. Ich hatte diese Daten auf einem Stick, damit ich auch ja immer und überall aufschreiben konnte, was ich getan habe und wo ich gerade war. Aber eines Tages ging dieser Stick kaputt. Ich hatte keine Sicherung von der Datei. Dann hatte ich noch einen Lichtblick. Ja, ich will den Namen jetzt nennen, aber es gibt einen Bruder, ja, nicht aus unserer Gemeinde, aus einer befreundeten Gemeinde, der arbeitet bei der Polizei in der forensischen EDV. Und die haben Werkzeuge, dass die, weiß ich, gelöschte Dateien und weiß ich, was die alles aus diesen Dateien noch rauslesen können. Ja, dem habe ich hoffnungsvoll meinen Stick gegeben und habe ihm gesagt, kannst du das wiederherstellen? Aber der konnte es auch nicht. Der Stick war kaputt. Und ich habe erkannt und habe gemerkt, dass Gott da jetzt eingegriffen hat und gesagt hat, Schluss jetzt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und seitdem habe ich auch nichts mehr aufgeschrieben, weder im Viertelstunden noch in einem anderen Takt. Also ich bin kein Deut besser, Geschwister. Ich bin kein Deut besser als die Arbeiter der ersten Stunde. Und deshalb gilt dieses Gleichnis auch mir. Die falsche Einstellung und die falsche Einschätzung der Arbeit, ihrer Arbeit, führte auch dazu, das ist der dritte Punkt, dass sie am Abend anfingen zu murren. Es ist ein nicht zu unterschätzendes Phänomen bei gläubigen Menschen. Bereits das Volk Gottes im Alten Testament war ständig am Murren. Und auch Paulus kannte solches Murren aus den jungen Gemeinden. Er schreibt den Philippern, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Welch traurige Sache ist es, dass Christen traurige und murrende Leute sein können, anstatt sich in Jesus Christus zu freuen. Es ist das Ergebnis dessen, dass sie vergessen haben, alles ist Gnade. Sie haben jenes gewaltige Prinzip vergessen, das von Anfang bis zum Ende das Christenleben bestimmen soll. Alles ist Gnade. Aber das ist noch nicht alles. Es führt noch zu etwas anderem, nämlich zu einer Geringschätzung anderer und zugleich zu einem gewissen Neid auf andere. Die Männer aus dem Gleichnis sagten, diese hier, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze des Tages getragen. Der Gutsbesitzer sieht, was in ihrem Herzen ist und antwortet ihnen im Vers 15, darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Es ist die gleiche Einstellung, die gleiche Herzenshaltung des Bruders des verlorenen Sohnes. Lukas 15, er spricht, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Und dann kommt dieser Frustausbruch und nun kommt dieser Mensch, das ist sein Bruder, nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, es ist immer noch sein Bruder. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Neid, zerstörerischer Neid, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Da bekommt einer etwas, was er nach meiner Ansicht nach nicht verdient hat. Ich hätte das eigentlich verdient und nicht der oder die. Und diese Einstellung beschleicht Christen, die treu waren und treu sind im Zeugnis und im Dienst, die vorzügliche Arbeit leisten. Es macht sie traurig, es macht sie bitter, weil sie das Gefühl haben, dass andere Leute besser behandelt und besser belohnt werden als sie selbst. Jeder ist dieser Gefahr ausgesetzt. Wie schnell schleicht sich Neid auf Geschwister ein. Gott hat diesen oder jeden Bruder mit geistlichen Gaben ausgestattet, die ich gerne hätte. Der kann gut predigen, der schüttelt das aus dem Ärmel, der muss sich nicht stundenlang plagen. Er hat immer ein Wort parat, ist beliebt bei den Geschwistern. Oder Geschwister sind vermeintlich gesegneter als ich. Sie sind gesund, haben gesunde Kinder, können sich ein größeres Auto leisten, haben offensichtlich mehr Wohlstand. Die Aufstellung könnte man x-beliebig weiter fortsetzen. Trage du hier das ein, was in deinem Herzen ist, was dein Herz bewegt. Und dazu kommt aber noch, dass das, und das ist dann das Wichtigste und das Schrecklichste eigentlich, tief in ihrem Herzen haben die morgendlichen Arbeiter das Gefühl, der Hausherr ist ungerecht. Gott ist ungerecht. Auch gegen dieses Gefühl sind Gläubige nicht gefeit. Der Versucher kommt und flüstert, schau mal, was du alles getan hast. Und was bekommst du dafür? Schau mal den da an. Er hat nichts oder viel weniger getan als du. Und sieh mal an, was er trotzdem bekommt. Und wie leicht glaubt man solchen Einflüsterungen? Wir, die wir die Hitze und die Last des ganzen Tages getragen haben, erhalten nur einen Groschen. Dasselbe wie jene, die nur eine Stunde etwas getan haben. Das ist der Gedanke, der die Sache so ernst macht. Dass Gläubige Gott bald der Ungerechtigkeit beschuldigen. Gott, du bist ungerecht. Du bist nicht fair. Ich bekomme nicht, was mir zusteht. Und dabei vergessen sie, dass ihre Berufung, das Vorrecht, dem höchsten Gott, dem Souverän des Weltalls dienen zu dürfen, dass das Gnade ist. Alles nur unverdiente Gnade. Was hätten wir denn verdient? Jeder von uns, ich eingeschlossen. Wir hätten den Tod verdient. Dass wir ewiges Leben haben dürfen, ist Gnade. Nichts als unverdiente Gnade. Soweit die Beobachtungen und die Interpretationen aus dem Text. Wollen wir sehen, was wir daraus lernen können. Wie können wir unseren alten Adam bekämpfen, wie den schleichenden Einflüssen des Satans begegnen? Ich habe die Predigt überschrieben mit Jesus dreht alles um. Wir müssen verstehen, dass im Reich der Himmel alles anders ist als in der Welt. Interessant ist, dass das Thema die Jünger noch weiter beschäftigt. Wenn wir nur vier Verse weiterlesen, wird uns berichtet, wie die Mutter der Söhne des Zebedäus, also sozusagen Frau Zebedäus, versucht, ihren Söhnen ein paar angesehene Posten im zukünftigen Reich Gottes zu verschaffen. Und selbst die zwischen diesen Versen liegende sogenannte dritte Leidensankündigung geht bei den Jüngern zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. So sind sie gefangen in ihren Gedanken, was wird mir werden? Jesu Antwort auf das Ansinnen von Frau Zebedäus lesen wir dann in Matthäus 20 im Vers 25. Da sagt der Herr Jesus, er rief sie alle zu sich heran und spricht, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird oder unter euch soll es so nicht sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Das Reich Gottes unterscheidet sich grundlegend von jedem anderen Reich. Das Reich Gottes ist nicht so wie das, was du schon immer gekannt hast. Es ist etwas Neues, es ist etwas ganz anderes. Das Reich Gottes hat nichts mit dem alten Leben zu tun. Wir lesen im 2. Korintherbrief, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wir neigen dazu, unsere Rettung auf eine Sache zu beschränken, nämlich auf die Vergebung unserer Sünden. Aber wir müssen den Grundsatz auf das ganze Christenleben anwenden. Und wie kann das geschehen? Nochmal drei Punkte. Erstens, mit Gott keine Geschäfte machen. Wir dürfen im Reich Gottes nicht in Begriffen von Abmachungen und von Rechten denken. Es ist völlig falsch zu denken, weil ich dies tue oder jenes getan habe, habe ich das Recht auf eine göttliche Gegenleistung. Gott ist kein Automat, in dem man oben ein paar Gebete reinschmeißt oder ein paar gute Werke und unten kommt dann die Erhörung raus oder die göttliche Gegenleistung. Wenn man so denkt, verkennt man den Grundgedanken, den Jesus uns in diesem Gleichnis mitteilt. Es ist uninteressant, ob es sich nun um Gebete oder um etwas anderes handelt. Ich darf nie in der Weise folgern, dass, weil ich etwas tue, ich berechtigt bin, etwas dafür zu erhalten. Stellt euch mal vor, das würde funktionieren. Was würde das geben? Der Heilige Geist ist der Herr. Und er ist ein souveräner Herr. Er sendet die Dinge zu seiner Zeit und auf seine Weise. Wir haben kein Anrecht auf irgendetwas. Selbst wenn wir Lohn erhalten, ist das Gnade. Egal, ob ich einen Denar für 12 Stunden arbeite oder für nur eine Stunde bekomme. Verdient hätte ich gar nichts. Der Herr Jesus spricht zu den Jüngern, nachzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Im Christenleben ist alles Gnade, vom Anfang bis zum Ende. In Begriffen von Abmachung zu denken oder über die Ergebnisse zu murren, das bedeutet, dass man Gott nicht vertraut. Man unterstellt ihm, er sei unfair. Wenn wir auf Abmachungen bestehen, dann bekommen wir nur das, was abgemacht wurde. Im Gleichnis wird klar, wie unendlich großzügig Gott ist, wenn wir uns auf seine Güte und auf seine Treue und auf seine Liebe verlassen. Also, mit Gott keine Geschäfte machen. Wenn wir das tun, werden wir nur den vereinbarten Teil erhalten. Der Jesus sagt einmal über die Pharisäer, sie haben ihren Lohn schon. Wir haben ihren Lohn schon dahin. Wir werden nur das bekommen, was wir vereinbart hatten. Aber wenn wir uns seiner Gnade überlassen, werden wir wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, mit Sicherheit mehr bekommen, als wir je dachten. Zweitens, keine Buchführung, keine Lea. Auch wenn in meiner Brust eine Buchhalterseele schlägt, ist das im Reich Gottes nicht gefragt. Im Glaubensleben müssen wir nach nichts anderem streben als nach Gottes Ehre und nach dem, was ihm gefällt. Wir sollten keine Uhr, diesmal mit H geschrieben, keine Urchristen sein. Es ist egal, wie viele Stunden ich in die Arbeit investiert habe, noch wie viel ich getan habe. Er macht eine viel genauere Buchführung, als ich je machen könnte. Er ist unendlich gnädig. Und hier bekommt das Wort aus Matthäus 6, Vers 3 eine etwas andere Gewichtung. Dort sagt der Herr Jesus, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Wir haben Gott nur Almosen anzubieten. Mit dieser Einstellung soll ich im Reich Gottes arbeiten. Der Grund dafür ist folgender, er steht im nächsten Vers, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott führt Buch. Und wir können uns darauf verlassen, er wird nicht nur eine doppelte Buchführung machen. Mein Chef, mein Lehrherr hat mir mal gesagt, Herr Schmidt, die doppelte Buchführung ist die genialste Erfindung, die je gemacht wurde. Das könnte nur Buchhalter verstehen. Also Gott wird nicht nur eine doppelte Buchführung machen. Gottes Methode der Buchführung ist mit Sicherheit noch viel genialer. Die Letzten werden die Ersten sein. Welch vollkommene Umkehrung unserer materialistischen Anschauung. Die Letzten zuerst, die Ersten zuletzt. Alles steht auf dem Kopf. Jesus dreht alles um. Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Und drittens, Gottes Gnade ist Anlass oder soll Anlass und Ursache unserer Freude sein. Wir sollten uns nämlich nicht nur klar machen, dass alles Gnade ist, sondern uns auch über diese Tatsache freuen. Hierin besteht die Tragik jener ersten Arbeiter. Sie sehen, dass denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, auch ein Denar gegeben wird. Aber anstatt sich mit diesen so beschenkten Kollegen zu freuen, beginnen sie zu murren und zu klagen. Empfinden es als ungerecht und haben das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Ich habe es nun schon öfters erwähnt, das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens besteht darin, dass man sich klar macht, dass alles Gnade ist und dass man sich über diese Tatsache freuen soll. In der christlichen Gemeinde gibt es keinen Grund für Neid. Wie antwortet der Gutsbesitzer den murrenden Erststündlern? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun mal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Allein durch Gottes Gnade bin ich von meiner Sündenschuld befreit, als er am Kreuz für mich starb. Allein durch Gottes Gnade habe ich ewiges Leben bekommen, eine Perspektive für nach dem Tod. Allein durch Gottes Gnade hat er in mir Wohnung genommen. Und allein durch Gottes Gnade ist er dabei, mir eine Wohnung in seiner Herrlichkeit zu bereiten. Auch diese Aufstellung könnte man x-beliebig fortsetzen. Ja, es ist Gnade, vom Anfang bis zum Ende. Wenn wir, du und ich, einmal auf dem Sterbebett liegen, ist daher das Einzige, was uns da trösten, helfen und stärken kann, das, was uns vom Anfang an geholfen hat. Gnade. Nicht das, was wir waren, das, was wir getan haben, wird uns trösten und helfen oder stärken, sondern allein die Gnade Gottes, in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Christenleben beginnt mit der Gnade, es existiert durch die Gnade und endet mit der Gnade. Gnade, wunderbare Gnade, von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Amen.